Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch.
Mit Klaus Pokatzki, der einen wunderschönen guten Morgen wünscht. Und heute mit einer völlig undressierten Frau. Der dressierte Mann, wer vor 40 Jahren schon lesen konnte, bei dem macht es da sofort Klick im Kopf. Den kuriosesten Bucherfolg der letzten Jahre hat der Spiegel Ende 1971 die weibliche Kampfschrift gegen den Feminismus aller Alice Schwarzer genannt. Verfasst von S. Davila. Nach diesem Bestseller und seinen unendlichen Auflagen hat sie noch 20 weitere Bücher geschrieben und ebenso viele Theaterstücke. Das Lächeln des Barracuda ist eines davon, das noch bis zum Mai im Berliner Schlossparktheater aufgeführt wird. Zur Premiere vor einigen Wochen kam S. Davila nach Berlin und ich konnte mit ihr über das Stück und natürlich den dressierten Mann und ein schriftstellerisches Leben über Jahrzehnte sprechen. Wir befinden uns im Jahre 1975 nach Christus. Ganz Westdeutschland ist von öffentlich-rechtlichem Fernsehen besetzt, wobei Diskussionsrunden Menschen freundlich miteinander umgehen und die anderen ausreden lassen. Ganz Westdeutschland? Nein, in einem von zwei unbeugsamen Frauen bevölkerten Studio des Westdeutschen Rundfunks in Köln geht es so hart her, dass selbst die schlimmste Talkrunde im Fernsehen heutzutage wie ein zivilisiertes Plaudern wirkt, wo die Menschen liebevoll miteinander umgehen und zuhören, was die anderen sagen. Eine der beiden Streiterinnen damals war Alice Schwarzer, die einen langen Weg durch die publizistischen Institutionen zurückgelegt hat, von der feministischen Frauenzeitschrift Emma zur Kolumnistin der Bild-Zeitung. Die andere Unbeugsame war S. Davila, die das Buch geschrieben hatte, Der dressierte Mann, und die begrüße ich nun im Studio. Ganz herzlich willkommen.
Guten Tag.
S. Davila, 44 Minuten und 43 Sekunden ging das damals hoch her und ist heute noch auf YouTube nachzusehen. Als ich mir das angesehen habe, habe ich immer gedacht, wann schlagen die beiden sich? Wären Sie damals gerne gewalttätig geworden oder hätten Sie zumindest das WDR-Studio lieber vorzeitig verlassen?
Ich habe diese Aufzeichnung nie selbst gesehen. Ich weiß wirklich nicht genau, wovon Sie sprechen, weil ich immer vermeide, mich anzuschauen im Fernsehen, weil ich einfach dadurch nicht glücklicher werde. Und ich glaube aber, ja, ich bleibe in Extremsituationen sehr ruhig. Und das hat mir damals geholfen, denn es war, glaube ich, wirklich sehr extrem.
Und Sie wollen sich das auch nicht mehr ansehen?
Nein. Ich habe auch kein Bedürfnis danach. Nein.
Ihr Buch, Der dressierte Mann, war 4 Jahre vorher erschienen, 1971. Und in der Verlagswerbung dafür hieß es, Villa hat den Emanzipationsspieß umgedreht. Herr im Haus ist die Frau. Das war damals ein Buch, das die Menschen bei uns gespalten hat. Was hat Sie so wütend gemacht, dass Sie ein solches Buch gegen die feministische Emanzipationsbewegung der 70er Jahre geschrieben haben?
Ja, das war damals eine ganz besondere Zeit. Ich war jeden Tag immer wieder aufs Neue wütend, weil jede Zeitung, die man aufgeschlagen hat, überall wurden Frauen bemitleidet. Wir wurden als Opfer dargestellt. Und ich habe mich einfach nicht als Opfer gefühlt. Und viele Frauen, die ich kannte, die meisten, waren alles andere als Opfer. Und ich dachte, ich muss einfach etwas dagegen schreiben.
Aber sowas Heftiges wie, ich zitiere jetzt nochmal, die Frau dressiert den Mann mit heimtückischen Tricks zum unterwürfigen Sklaven und schickt ihn dann zum Geldverdienen hinaus ins feindliche Leben. Also da muss doch irgendwie dahinter noch was stecken an Parteinahme für die Männer.
Ja, das ist, natürlich war das Parteinahme für die Männer, denn die hatten ja eigentlich... Die Männer waren einer solchen Gehirnwäsche unterzogen. Die Männer fallen ja als erstes einmal in die Arme einer Frau. Die Mutter hat sie geboren und die setzt dann eigentlich die Maßstäbe, weil sie die Bezugsperson ist. Das weiß man ja, wie das funktioniert. Und sie hat die Maßstäbe gesetzt, nach denen Männer zu leben haben. Und mit ihrer Muttersprache hat sie das alles so geregelt, dass der Mann eigentlich gar nicht auf die Idee kommen konnte, dass in Wirklichkeit er, der morgens mit seiner Aktentasche frühzeitig aus dem Haus ging und abends spät und müde wieder zurückkam, während sie zu Hause blieb, so war das damals noch, dass er das Opfer ist in dieser Gesellschaft und nicht sie, die die ganzen Freiheiten und die Kinder und alles Mögliche zu Hause genießen kann, während er eigentlich ständig sich nach anderen richten muss und sein Geld möglichst ganz abzugeben hat, wenn er dann abends nach Hause kommt, dass er der Unterlegene war und nicht die Frau, wie das in der Presse geschildert wurde.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, so war das damals. Wie würden Sie denn die Situation heute beschreiben? Sie leben seit Jahren in London. Dort hat es schon Ende der 70er Jahre die erste weibliche Premierministerin gegeben. Wir haben unsere erste weibliche Bundeskanzlerin. Wie würden Sie die Lage Mann-Frau heute beschreiben? Würden Sie da immer noch zu so harten Begriffen
Nein,
greifen?
Ich denke, einiges hat sich geändert, ja. Es gibt so viel mehr Frauen, die heute zur Arbeit gehen. Es gibt noch keine Frau, die zu einem Mann sagt, wenn du mich heiratest, dann kannst du bei unseren Kindern zu Hause bleiben und ich werde bis an dein Lebensende werde ich für dich sorgen und ich werde immer für euch für die ganze Familie arbeiten gehen und euer Geld verdienen. Also das gibt es noch nicht. Aber es gibt Frauen, die mitarbeiten, die halb und halb, die sich die Arbeit teilen. Und das ist ja schon ein unglaublicher Fortschritt.
War Ihnen damals eigentlich bewusst, was Sie mit dem Buch lostreten würden? Bis hin also wirklich zu heftigstem Hass. Sie sind auch Opfer eines richtigen Überfalls von Frauen dann geworden?
Ja, nein, das war mir noch nicht bewusst. Ich habe gedacht, man muss einfach mal die Wahrheit sagen und die Welt so beschreiben, wie sie ist und nicht, wie sie dargestellt wird in den Medien, dann wird sich schon sehr schnell einiges ändern. Und dass dieser Kampf dann stattfinden würde, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, es würde sehr viel einfacher werden.
Was glauben Sie denn, was Ihr Buch bewirkt hat?
Ich denke doch einiges Umdenken. Ich hatte nie viel offizielle Unterstützung bekommen. Es gab immer wieder Männer, die sich zusammengetan haben und mich dann so als Galionsfigur haben wollten und so. Und da habe ich nie etwas im Sinn damit gehabt. Und es hat sich bestimmt einiges geändert durch das Buch, das glaube ich schon, ja.
Was könnte sich wirklich so zum Positiven damals in den 70er Jahren oder vielleicht auch später, also Menschen, die damals gelebt haben, sobald die Esther Vilar hören, sagen Sie, der dressierte Mann, das ja. Ist immer noch in einer bestimmten Generation drin. Was könnte es wirklich bewirkt haben?
Ja, ich denke, einige Frauen haben vielleicht angefangen, sich zu genieren für das, was sie machen. Wenn es alle tun, dann kommt es einem so normal vor, dass man gar nicht drüber nachdenkt, dass man vielleicht sich nicht so wahnsinnig gut benimmt. Und das ist einer der Gründe. Und dann könnte es sein, dass sie dadurch ihr Verhalten geändert haben. Und dann kann es sein, dass einige Männer gemerkt haben, was mit ihnen geschieht und dass sie vielleicht nicht mehr so leichtfertig morgens zur Arbeit gegangen sind, um das Leben ihrer Frau und ihrer Familie zu verdienen, sondern sich überlegt haben, was sie da machen und vielleicht auch darüber gesprochen haben.
Sind Sie, abgesehen von diesem berühmten Fernsehduell, Alice Schwarzer dann noch einmal begegnet?
Nein, Alice Schwarzer bin ich nicht mehr begegnet, aber es war ja auch nicht notwendig.
Würden Sie das gerne heute, 40 Jahre danach?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Sie waren nicht so unglaublich fair bei diesem Duell. Aber andererseits bin ich auch in keiner Weise irgendwie wütend auf sie. Sie war ja auch genauso überrascht wie der Rest der Welt von dieser Art, über das Verhältnis der Geschlechter zu denken und zu sprechen. Und sie war auch nicht genügend vorbereitet. Sie hat sich einfach in eine Wut reingesteigert. Und das ist sehr verständlich und war ja offenbar für die Medien auch sehr unterhaltend.
Nervt es Sie eigentlich, wenn bei ganz vielen Menschen, wenn sie den Namen Esther Vilar hören, dass die dann auch sofort an Alice Schwarzer denken?
Nein, das ist ja auch nur hier, nur in Deutschland so. In anderen Ländern, wo das Buch ja ebenfalls genauso populär wurde, da gibt es dann wieder andere Feministinnen. Und ich habe in allen Ländern, wo das Buch erschien, auch automatisch mit den Feministinnen, mit den führenden Feministinnen des Landes dann gesprochen. Und in einigen war das bei einigen, ich denke zum Beispiel Germaine Greer in England, wir saßen 2 Stunden zusammen bei BBC und haben öffentlich diskutiert. Und das ging sehr gut. Das war, die war sehr fair und das war eine lebhafte Diskussion, aber auch unterhaltsam, nehme ich an. Und es ging gut mit uns beiden und wir fanden uns sicherlich auch sympathisch. Ich jedenfalls habe sie sehr sympathisch gefunden. Aber hier ist es ein bisschen schief gelaufen, wahrscheinlich dadurch.
Das ist also 40 Jahre her. Heute haben wir eine Bundeskanzlerin, die als eine der mächtigsten Persönlichkeiten der Welt gilt. Was haben Sie empfunden, als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde?
Ich war wahnsinnig stolz, weil diese Frau hat alles so gut gemacht und sie hat sich nicht als Feministin ausgegeben und sie hat einfach regiert und, wie man sagen kann, doch es ganz gut gemacht, denn es ist ja sehr beliebt und sie hat auch keine großen Katastrophen herangeführt. Im Gegenteil, ich denke, sie hat einige Katastrophen für uns verhindert. Und die Art, wie sie sich gibt und so, ja, natürlich, sie hat eine ganz einfache Garderobe für sich ausgesucht, sodass sie möglichst nicht in den Spiegel sehen muss, morgens länger, als es unbedingt nötig ist. Und alles, was sie sagt, ist so, ja, so erdverbunden, irgendwie so verständlich auch. Ich bin sehr froh, ich bin wirklich sehr froh. Ich muss sagen, dass ich nicht zu ihrer Partei gehöre, natürlich nicht, aber für diese Frau bin ich wirklich dankbar, dass sie sich hocharbeiten konnte und dass sie jetzt an der Regierung ist.
Was sagen Sie zu der Diskussion über Frauenquoten in Unternehmen?
Ich denke, ich bin sogar dafür, ja, was mir niemand zugetraut hat. Ich bin dafür, weil alles andere dauert so lang. Wir haben nicht so viel Zeit jetzt noch. Es muss schneller gehandelt werden. Und das ist wirklich etwas, wo man den Männern sagen muss, jetzt ist es Zeit und das muss jetzt mal gemacht werden. Und hoffentlich nur für kurze Zeit. Aber wenn Frauen mitarbeiten, wenn sie genauso einflussreich sind wie Männer, wird sich alles sehr viel schneller ändern.
Damals haben Sie Deutschland verlassen. Warum?
Ich wurde sehr attackiert und ich wurde auch, also mein das Haus, in dem ich damals wohnte, wurde nachts mit allen möglichen Zeichen bemalt, beschmiert und mein Auto wurde beschmiert und so, dass es aussehen sollte, als sei da auf dem Fahrersitz ein blutiger Unfall passiert. In der Münchner Staatsbibliothek wurde ich richtig gehend geschlagen von mehreren Frauen und das war einfach ein bisschen zu viel. Und es ging nicht mehr länger. Ich hatte einen kleinen Sohn damals und ich musste einfach weggehen. Das war nicht zu vermeiden.
Jetzt zum Zeitpunkt unseres Gespräches sind Sie in Berlin, weil am Schlossparktheater Ihr Stück Das Lächeln des Barracuda aufgeführt wird. Worum geht es in dem Stück?
Es ist ein bisschen eine Parallele zu der Situation Hillary Clinton, Bill Clinton. Und ich habe dieses Paar sehr lange beobachtet. Ich interessiere mich sehr für amerikanische Politik, habe eine Zeit lang in den USA schon gelebt. Und ich denke, dass jetzt eine große Chance gibt, dass zum ersten Mal eine Frau als Präsidentin der Vereinigten Staaten eine Chance hat, gewählt zu werden. Das ist natürlich ein anderes Paar, aber die ganze Situation ist sehr ähnlich.
Esther Vilar, damals in dieser berühmten Fernsehdiskussion 1975 hat Ali Schwarzer zu Ihnen gesagt, Sie sind nicht nur Sexistin, Sie sind auch Faschistin. Und Sie haben dann zu Ali Schwarzer gesagt, Ihr Argument ist ein typisch faschistisches Argument. Ihre Eltern, Esther Vilar, sind 1932 nach Argentinien emigriert, also noch vor der Nazimachtübernahme. Ihr Vater war Jude, ihre Mutter war evangelische Christin. Und dann kamen diese Faschistenvorwürfe. Was haben Sie damals empfunden?
Ja, auch wenn ich nicht diesen familiären Hintergrund hätte, hätte ich es nicht so gut gefunden, dass mich jemand Faschistin nennt, denn das ist ja schon wirklich eine Ungeheuerlichkeit. Aber wahrscheinlich war ihr gar nicht bewusst, wie ungeheuerlich dieser Vorwurf ist, sonst hätte sie sicherlich nicht ausgesprochen.
1935 sind Sie in Buenos Aires geboren. Was haben Sie so mitbekommen von dem Hintergrund der Eltern, diesem christlich-jüdisch-deutschen Hintergrund?
Ja, nicht sehr viel. Erstens mal, mein Vater war nur Halbjude und meine Mutter war gar nicht Jüdin. Also ich bin mehr von der anderen Seite.
Evangelisch.
Und, ja, und ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen. Meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen. Und insofern habe ich nicht allzu viel mitgekriegt. Nein, es wurde wenig über Politik gesprochen und schon gar nicht über die Politik der Geschlechter. Ja.
Nach 1945 wurde Argentinien ein ganz beliebtes Zielland für sehr hochrangige Nazi-Verbrecher, die dann sich dahin abgesetzt haben. Sie waren dann wahrscheinlich in der Schule auch mit den Kindern.
Ja,
von
man konnte es nicht immer vermeiden. Ja, weil in der Schule kamen die Kinder wiederum zusammen. Das war nicht in jeder Schule, aber in der ich war, da gab es einige Mischungen. Ja.
Wie ging das ab?
Das Leben von Kindern ist jetzt sehr kompliziert und gar nicht so kindlich, wie man sich das vorstellt. Es wurde schon einiges diskutiert, aber nicht auf gefährliche Weise. Ich wurde niemals als Kind angegriffen. Nein.
Und hat Ihnen das Probleme gemacht irgendwie, mit solchen Kindern dann da zu tun
zu
haben?
Ja, aber so richtig hat man das alles nicht begriffen. Es hat lange gedauert, bis ich die ganze Dimension dieser Sache verstanden habe.
Und wie kam es, dass Sie da nach Deutschland gegangen sind? Wann war das genau und wie lief das ab?
Ja, ich habe Medizin studiert in Argentinien und war dann Ärztin und ich bekam als Ärztin ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und bekam dann ein Jahr lang bekam ich ein Stipendium. Und so kam ich dann nach München und da bin ich dann irgendwie in Deutschland oder in Europa zumindest hängen geblieben und bin nicht mehr richtig nach Argentinien zurück, sondern nur noch zu Besuch gefahren.
Wann war das genau?
Das weiß, kann ich jetzt so auf Anhieb machen.
60er Jahre.
60er Jahre, ja. Ich bin 1935 geboren, bin mit 22 schon fertige Ärztin gewesen. Dann war ich 23, als das Stipendium wieder zu Ende war. Und dann bin ich hier geblieben. Ja.
Dann haben Sie in München in den 60er Jahren, München war ja Vorreiter der Studentenbewegung, die Schwabinger Krawalle, ich glaube 1962, 63. In München war was los, auch so, was so widerständige Haltung unter jungen Menschen, unter Studenten anging. Da war Berlin noch ruhig und Frankfurt ruhig. Was haben Sie davon mitbekommen?
Ich war auch ruhig. Ja. Ich war wahrscheinlich noch zu sehr Argentinierin damals, um mich wirklich irgendwo einzumischen. Ich habe das alles wahrgenommen, aber ich bin nie mitmarschiert.
Warum haben Sie dann Ihren Arztberuf an den Nagel gehängt und sind Autorin und Übersetzerin und Dolmetscherin geworden?
Ja, weil in dem Jahr, in dem ich das Stipendium hatte, musste ich eigentlich nicht mehr Medizin studieren. Ich hatte keine eigentliche Verpflichtung. Ich hatte nur das Privileg, jeden Monat 300 D-Mark zu bekommen, glaube ich, war das damals. Und ich hatte im ersten Mal in meinem Leben Zeit zum Lesen. Und das hat alles bei mir verändert. Ich habe plötzlich gemerkt, dass mir eigentlich die Medizin relativ gleichgültig ist. Wenn ich sie mit verglichen habe mit der Möglichkeit, jetzt Schriftstellerin zu werden, war das einfach 1000-mal attraktiver. Ich habe gemerkt, wozu ich eigentlich Lust hatte und wozu ich Talent hatte. Das war nicht so sehr die Medizin, sondern das war Schriftstellerei. Und so habe ich mich dann entschieden anzufangen zu schreiben und bin dann eben nach und nach Schriftstellerin geworden.
Und was haben Sie damals gelesen, was Sie so sehr dazu gebracht hat? Welche Lektüre war es, die Sie dann selber zum Schreiben gebracht hat? Erinnern Sie sich noch daran?
Ganz andere Sachen als die ich dann geschrieben habe. Zum Beispiel kann ich mich sehr gut erinnern, dass ich damals sehr viel von Robert Musil gelesen habe. Von dem war ich total begeistert.
Der Mann ohne Eigenschaften.
Ja, ja. Und vor allen Dingen mehr die klassische Literatur, die deutsche klassische Literatur. Ich habe Tag und Nacht nur noch gelesen, als ich in Deutschland war. Das weiß ich noch genau.
All die Bücher, die Sie dann im Laufe der Jahrzehnte geschrieben haben, die kann ich hier gar nicht aufzählen. Es ist eine Fülle, mindestens ein Dutzend Sachbücher, auch Belletristik, ein gutes Dutzend. Gibt es da ein Werk, wo Sie sagen würden, das, Herr Pokatzky, sollten Sie unbedingt von mir lesen?
Oh Gott. Ich mag sehr gern immer noch Der bedürrende Glanz der Dummheit. Und das ist ein Essayband. Dann, ja, es gab ein Buch, Die Mathematik der Nina Gluckstein. Das ist eine Novelle, die zum Beispiel würde ich Ihnen empfehlen. Ja, die gefallen mir immer noch genauso gut wie damals, als ich sie geschrieben habe.
Esther Vila, durch all Ihre Werke, die Bücher, seien es Sachbücher, sei es Belletristik, durch Ihre Theaterstücke zieht sich immer so wie ein roter Faden das Thema, Ihr Lebensthema, Freiheit, Unfreiheit, so als ein Gegensatzpaar. Warum ist das ein Gegensatz?
Ja, man spricht immer nur von der Freiheit, alle sagen, ich kämpfe für die Freiheit, ich bin ein freier Mensch und so weiter. Aber was es wirklich bedeutet, davon weiß man weniger. Ich denke, was wir im Grunde suchen, ist nicht die Freiheit, es sei denn, wir sind eingeschlossen natürlich, dann möchten wir frei sein. Aber die freiwillige Unterwerfung unter eine Person, eine Ideologie, eine Politik, eine Religion, eine Liebe, was ja auch eine Art ist, seine Freiheit zu verlieren, das ist uns das Wichtige. Wir suchen nach einem Sinn für unsere eigene Existenz und da kommen wir meist dazu, dass wir diese Existenz abgeben an eine sogenannte höhere Idee und das soll uns dann Sinn geben. Das heißt, wir suchen nicht im Grunde nach der Freiheit. Die meisten von uns haben diese Freiheit, ja. Wir haben Redefreiheit, Gedankenfreiheit. Wir können uns engagieren, wo immer wir wollen. Was wir nicht haben, ist einen Grund zu leben für etwas. Das suchen wir immer. Und das kann natürlich auch eine große Liebe sein, das können Kinder sein, das kann eine Religion sein. Wir möchten uns irgendwo freiwillig unterwerfen und dort unterworfen bleiben, bis uns etwas anderes vielleicht besser gefällt. Aber meist, wenn wir irgendwo glücklich unterworfen sind, dann möchten wir dort bleiben und bis zum Ende unseres Lebens für diese Ideologie oder was immer es sein mag, für diesen Menschen kämpfen, da sein, ihm zu nutzen sein. Und das ist etwas Unentdecktes oder jedenfalls nicht sehr Populäres, dieser Gedanke. Und der hat mich immer auf jedem Gebiet am meisten fasziniert, auch beim dressierten Mann, als ich den geschrieben habe.
Erklären Sie doch noch mal vielleicht an einem Beispiel, wo es richtig gefährlich wird. Sie haben Ideologien aufgezählt, das ist ja vollkommen klar. Wenn ich in einem autoritären Staat mich dem unterwerfe oder in einem richtigen Polizeistaat, da ist Freiheit und Unfreiheit klar. Ich will das jetzt mehr so auf das alltägliche Leben bezogen haben. Wo ist es gefährlich?
Ja, gefährlich, es kommt darauf an, was der andere mit einem macht, bei dem man sich unterordnet. Wenn wir unsere Freiheit bei einer religiösen Vereinigung abgeben, dann kann es gefährlich werden. Wir sehen ja, die meisten Kriege, die meisten Auseinandersetzungen werden aus religiösen Gründen geführt. Und die Personen, die da agieren, die fühlen sich eigentlich ziemlich unschuldig, weil sie immer glauben, dass sie durch dieses Ziel, für das sie da kämpfen, dass sie das Richtige tun und sie haben praktisch kein Unrechtsbewusstsein dabei. Dann gibt es diese gleiche Art von Unfreiheit, die kann nicht nur aus einer Religion kommen, sondern auch aus einer großen Liebe. Wir suchen ja immer alle die große Liebe. Aber was passiert, wenn wir uns verlieben? Wir beten den anderen an, als sei er ein Gott. Der wird auch wieder gleichzeitig zu einer Religion für uns. Und nur, dass es da in dem Fall der Liebe ist, gibt es nur einen Gott und einen Anbeter. Also Gott und Anbeter im Verhältnis 1:1. Aber die ganze Unterwerfung ist genauso totalitär, wie es bei einer, sogar wahrscheinlich noch viel totalitärer, als es bei einer Religion oder bei einer politischen Idee oder bei einer Ideologie werden könnte. Also das sind totalitäre Arten, die eigene Freiheit zu verlieren. Und sobald dieser Gott, den wir uns da als Geliebten ausgesucht haben, uns verlässt, weil ihn vielleicht jemand anders mehr interessiert, erleiden wir das Schlimmste von allen psychischen Unglücken, das uns belasten könnte, den Liebeskummer. Das heißt, wir sind total frei geworden durch dieses Verlassenwerden. Und das Erste, was wir suchen, ist nicht frei zu bleiben und sagen, ach, endlich bin ich frei von allen diesen Sachen. Das wird vielleicht behauptet manchmal, aber es ist nicht die Wahrheit. Wir suchen so schnell wie möglich eine neue Liebe, wo wir uns wieder ganz hingeben können und uns unterwerfen können.
Warum heiraten Paare dann? Oder ich könnte jetzt auch anders fragen, warum haben Sie gleich zweimal geheiratet?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weil ich genau wie jeder andere Mensch, und ich behaupte, dass jeder andere Mensch in dieser Lage ist, es gibt niemand, der fähig ist, frei zu sein, auch wieder, immer wieder mir von Neuem diese Lust an der Unterwerfung in der Liebe gesucht habe, was natürlich gefährlich ist, aber nur für eine Person, nämlich für mich in dem Fall. Und nicht wie in einer Religion, wo es gleich Tausende oder Millionen sind, die dann andere Millionen, die nicht daran glauben, bekämpfen können. Und denen gegenüber, das kann dann zu Massenvernichtungen kommen. Die Liebe ist im Grunde die ungefährlichste Religion, weil sie nur zwei Menschen betrifft und nicht gleich Massen von Menschen.
Sind Sie ein freier Mensch?
Ich weiß, was es bedeutet, ein freier Mensch zu sein, aber ich bin kein freier Mensch.
Sie haben vorhin angesprochen, wofür der Mensch lebt. Wofür lebt Esther Vilar?
Ja, ich habe nicht immer etwas, wofür ich leben kann. Es könnte zum Beispiel eine Liebe sein. Es könnte auch mein Beruf sein. Ich könnte mich so heilig sprechen, dass ich sagen würde, ach, was ich schreibe, ist ja das Wichtigste überhaupt und das kann die Welt verändern. Also finde ich den Sinn meines Lebens in der Unterwerfung unter meine eigene Ideologie, unter meine Arbeit. Ich habe meine Arbeit natürlich sehr gerne und ich denke, dass sie nicht unwichtig ist, aber sie ist nicht so wichtig, dass ich dadurch viel Genuss der Lust an der Unfreiheit finden könnte.
Stichwort Arbeit, Sie haben 1990 das Buch geschrieben, die 25-Stunden-Woche. Da haben Sie für eine radikal verkürzte Arbeitszeit plädiert, 5 Stunden am Tag und beide Partner sollen gleichberechtigt arbeiten. Wie realistisch ist das?
Das ist sehr realistisch. Und da könnte ich immer noch einen Sinn in meiner Arbeit finden, wenn man mir jetzt sagen würde, machen Sie mal etwas in der Politik und Sie könnten jetzt zum Beispiel das Familienministerium haben. Und dann
würden Sie das übernehmen?
Wenn man mir die Freiheit geben würde, um etwas zu verändern, um die Gesellschaft in meinem Sinn zu verändern, dann sicherlich.
Was würden Sie da genau verändern?
Ich würde versuchen durchzusetzen, dass wir Schritt für Schritt die tägliche Arbeitszeit für alle Erwachsenen reduzieren, bis wir auf einen Grad von Beschäftigung kommen, wo jeder eine bezahlte Arbeit hat, aber nicht für 8 Stunden wie jetzt, sondern für 5 Stunden. Weil diese 5 Stunden würden eine ganz enorme Veränderung in unserer Gesellschaft bewirken. Erstens mal, alle Männer hätten Arbeit, aber auch Zeit zum Leben, was sie jetzt nicht haben, wenn sie den ganzen Tag oft noch länger als 8 Stunden arbeiten. Alle Frauen hätten Arbeit, würden damit ihr eigenes Geld verdienen und wären unabhängig, das wäre ein großer Vorteil. Und das ist genau das, was nicht alle, aber viele Frauen sich wünschen. Dann für die
Kinder. Und auch Männer.
Und auch Männer, ja, es würde den beiden. Also ich glaube, die junge Generation ließe sich für so ein Modell begeistern. Was würde es mit den Kindern anfangen? So viele Kinder müssen heute mit umgehängten Wohnungsschlüsseln sich herumtreiben nach der Schule. Nein, in dieser Gesellschaft würden sie nach Hause kommen und entweder Vater oder Mutter oder beide, je nachdem, in welchem Stundenplan sie beschäftigt werden, würden zu Hause sein, die Kinder wären nicht mehr allein. Und die Alten, die heute sich ja bei diesen langen Arbeitszeiten zurückziehen müssen, weil sie das einfach nicht mehr schaffen, könnten bei einem 5-Stunden-Arbeitstag noch lange arbeiten und würden sich dadurch integriert fühlen in der Gesellschaft.
Sie arbeiten ja immer noch. Wie entspannen Sie? In der Hängematte?
Nein, also ich arbeite erstens niemals länger als 5 Stunden am Tag, bestimmt noch weniger.
Sie müssten aber gar nicht
arbeiten. Ich müsste nicht mehr arbeiten, nicht unbedingt. Nein, ich würde nicht verhungern, wenn ich nicht mehr arbeiten würde. Aber ich mache das ja gerne. Das ist eine freiwillige Unterwerfung.
Esther Vilar, Sie sprachen es an, Liebe als Religion, als Denkbare. Woran glauben Sie denn?
Ja, an die Liebe zum Beispiel schon, ja.
Auch an einen Gott?
Nein, ich glaube nicht an Gott, nein. Ich bin aber auch kein, ich sage auch nicht, dass es keinen Gott gibt. Ich bin einfach eine Agnostikerin. Ich sage, dass man, um zu wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht, müsste man selbst ein Gott schon sein, diese Macht, diese Potenz haben. Und ich kann es nicht entscheiden, ob es einen Gott gibt oder nicht. Also nenne ich mich Agnostikerin, das heißt, ich weiß es nicht.
Und was ist Religion dann, die Religion anderer Menschen? Was ist das für Sie?
Das ist einfach eine Freude an der Unfreiheit. Sie geben ihre Freiheit ab, ja. Und natürlich ist es auch noch eine Möglichkeit, sich vor dem Sterben zu schützen. Denn ein religiöser Mensch, der zieht ja nur um von hier auf irgendeinen anderen Planeten. Der lebt ja weiter. Das ist gar nicht ein wirkliches Sterben. Wenn man religiös ist, stirbt man ja eigentlich nicht. Man hat ja ein weiteres Leben daneben dran. Und insofern ist das einfach eine Art, sich vor der Angst vor dem Tod zu schützen. Und das ist ja etwas sehr Wichtiges. Und deswegen haben die Religionen auch so viel Erfolg.
Und das stört Sie nicht?
Natürlich stört es mich. Es würde mich stören, wenn das Leben weiterginge. Ich habe ein Buch geschrieben, wo das Jenseits beschrieben wird. Wie wäre das positivste Leben, das uns erwarten könnte im Jenseits? Und dann schaue ich alles nach. Was würden wir dort essen? Wovon würden wir reden? Welche Häuser hätten wir? Wem würden wir begegnen? Und so weiter. Und alles, die Gerechtigkeit, die dort herrschen würde, die wäre total, aber sie wäre auch ewig. Also das Einzige, was man nicht mehr kann im ewigen Leben, ist zu verschwinden, denn es gibt ja das ewige Leben, das ist einfach ein Gesetz. Und wenn man alles, was für die Ewigkeit gemacht ist, das geht einfach nicht, das macht dann keine Freude mehr. Wenn Sie die herrlichsten Speisen 100 Jahre lang gegessen haben, dann werden Sie nicht nochmal 100 Jahre leben, um dieses Zeug weiter zu essen. Da möchten Sie lieber gehen, Sie werden ein bisschen müde und gelangweilt. Ja.
Vor 500 Jahren hätte das als Ketzerei gegolten, so wie Giordano Bruno
ja.
einst ein Ketzer war. Ja. Der aus dem Dominikanerorden ausgestoßen und dann als Ketzer verbrannt wurde ja. damals. Sie sind im Beirat der Giordano Bruno Stiftung.
Ja, bin ich, ja.
Was machen Sie da und warum sind Sie da?
Ja, wir treffen uns so einmal im Jahr für ein paar Tage und besprechen was es alles zu machen gibt. Und es geht im Grunde darum, alle Ungerechtigkeit, die durch Religiosität kommt, dass man versucht, die abzumildern oder zumindest wenn möglich abzuschaffen.
Wie?
Ja, indem zum Beispiel das, was jetzt in den Kirchen, in den Internaten mit den Kindern passiert ist, der Missbrauch der Kinder, das ist etwas, wogegen man sehr gut vorgehen kann und wo es auch etwas nützt, wenn es so eine Stiftung gibt, die sich dafür einsetzt.
Glauben Sie, dass die Kirchen da genug getan haben, was die in Anführungsstrichen Aufarbeitung dieser Missbrauchsfälle angeht?
Ich glaube nicht. Wenn man den Kirchen das allein überlässt, wird sich nicht grundlegend etwas ändern. Ich denke, da muss jemand da sein, der aufpasst, dass so etwas nie wieder passieren kann.
Und nun also sind Sie in Berlin zu Ihrem Stück Das Lächeln des Barracuda.
Ja.
Erklären Sie, wie sind Sie zu diesem Thema, zu diesem Stück gekommen? Wie sehr hängt es Ihnen am Herzen?
Ja, das ist immer noch ein wichtiges Thema. Ich habe die erste Fassung dieses Stückes vor 20 Jahren geschrieben.
Und Hillary Clinton waren ja, damals in Amt und Würden.
Ja, es geht um Bill und Hillary Clinton. Und die sind ja immer noch da und ihr Leben ist weitergegangen. Und diese Frau, die ein bisschen angelehnt ist an Hillary Clinton, die versucht, Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden und sie nützt diese Schwächen ihres Mannes, denn das ist ja seine große Schwäche war, dass er anderen Frauen nicht widerstehen kann.
Ein undressierter Mann?
Ja, nicht ganz. Er ist schon dressiert, aber da ging es ein bisschen zu weit. Und diese Schwächen von ihm, die ja, wenn er sie betrügt, zuerst war es mit einer gewissen Jennifer Flowers, mit der er 6 Jahre lang ein Verhältnis hatte, dass wenn es dann aufgedeckt wird, und man kann sicher sein, dass die Presse so etwas aufdeckt, wenn jemand Präsident der Vereinigten Staaten wird, dann ist das natürlich eine schreckliche Demütigung für die Frau, die Ehefrau, die deren Sexualleben dann auf der ganzen Welt diskutiert wird. Aber diese Hillary Clinton ist nach meiner Ansicht, steht sie ein bisschen über dem und versucht daraus das Beste zu machen. Und damals bei der ersten Präsidentschaft ihres Mannes hat sie ja schon sehr mitgemischt und ich denke, das hat sie zur Bedingung gemacht dafür, dass sie ihm verzeiht, hat sie durchgesetzt, dass sie in der Politik mitmischen kann. Dann ist er nochmal so untreu geworden, in der sie diese Affäre mit der Monika Lewinsky, und das hat sie auch wiederum ausgenutzt, darum gibt es jetzt eine Fortsetzung von dem Ganzen, hat auch wieder ausgenutzt, um ihre Bedingungen durchzusetzen. Unter Barack Obama wurde sie Außenministerin und jetzt kommt die nächste Phase. Da möchte sie jetzt, hoffentlich bleibt sie dabei, möchte sie Präsidentin der Vereinigten Staaten werden. Und wir werden sehen, wie gut sie das umsetzt. Sie ist eine sehr starke Frau. Und ob es ihr wirklich gelingt, und ich denke, es wäre höchste Zeit, dass jemand, eine Frau, Präsidentin der Vereinigten Staaten wird.
Wenn Sie jetzt Barracuda einordnen sollten in die Reihe Ihrer gut 15 Theaterstücke, welche Rolle nimmt es da ein?
Ja, das von einem Lehrstück, im besten Sinne, sagen wir im Sinne von Bernard Shaw. Und ich versuche damit, wenn es geht, auf so bescheidene Weise wie möglich, den Gedanken an einen weiblichen Präsidenten der Vereinigten Staaten oder überhaupt eine Beteiligung an der Politik für Frauen zu unterstützen.
Wie groß ist die Chance, dass das in den USA aufgeführt wird?
Bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet, aber es wäre herrlich, wenn jemand nach Berlin käme und das Stück anschaut hier und sagt, ach, das muss ich unbedingt ja nach Amerika bringen und dort aufführen lassen.
Und in der Premiere sollten dann Bill und Hillary Clinton sitzen?
Das wäre natürlich noch idealer.
Bei einem ihrer Stücke hat eine ganz große Person der Zeitgeschichte bei den Proben zugesehen. Wer war das?
Ach, die Königin von England. Ja, natürlich. Sie kam, also das Stück wurde in London aufgeführt und eines Tages kam die Königin von England und hat uns alle begrüßt und hat da ein bisschen zugeschaut.
Und Ihnen die Hand gegeben.
Und mir die Hand gegeben, ja. Große Ehre.
Esther Vilar, in dem berühmten Fernsehduell damals mit Ali Schwarzer haben Sie gesagt, ich antworte in der Öffentlichkeit niemals auf persönliche Fragen.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch ziemlich gut durchgehalten.
Aber jetzt nicht. Die letzte halbe Stunde nicht. Und dafür danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich.
Danke Ihnen für die Einladung.
Esther Vilars Stück Das Lächeln des Barracuda ist noch zu sehen ab morgen wieder bis zum 18. März, dann vom 6. bis 12. April und vom 6. bis zum 13. Mai im Schlossparktheater Berlin. Nachhören können Sie unser Gespräch mit Esther Vilar unter deutschlandradiokultur.de. Klaus Bogatzki sagt Danke und Tschüss und verweist noch darauf, morgen im Gespräch ab 9.07 Uhr fragt Britta Bürger, die Theaterautorin und Regisseurin Mariana Salzmann, wie politisch sollte Theater sein?